Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 6. Einzelfall, Einzelfälle oder strukturelle Probleme. Rechtsextremismus in der Polizei. Von Philipp Schnee.
94 Mal Volksverhetzung, 39 Mal Verwendung von terroristischen und verfassungsfeindlichen Symbolen. Auch dabei 13 Mal Verherrlichung von Gewalt und 16 Mal Verunglimpfung eines Verstorbenen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle mal die Frage, was darf die Polizei?
Jan Böhmermann, der selbsternannte Polizistensohn, ganz schön on fire.
Wir haben in Deutschland offensichtlich ein Problem mit rechtsextremen Polizisten, die immer wieder sehen, sie kommen mit allem durch. Und wir haben ein Problem mit deutschen Polizeibehörden, die irgendwie nicht mal wissen, ob und wie viele rechtsextreme Polizisten bei ihnen überhaupt arbeiten.
Im September 2023 knöpft sich der Satiriker im ZDF-Magazin Royal die deutsche Polizei und den Rechtsextremismus vor. In einer Doppelfolge. So wichtig scheint Böhmermann das Thema. Wichtig ist uns das Thema auch, aber wir versuchen es mit etwas ruhigerem Puls anzugehen. Ich bin Philipp Schnee. Und die erste Frage an unsere Expertinnen und Experten konnte nur die Frage sein, die immer diskutiert wird, wenn neue Fälle von Rechtsextremismus in der Polizei bekannt werden. Ist das ein Einzelfall, Einzelfälle oder doch ein strukturelles Problem?
Also definitiv ein strukturelles.
Das sagt Matthias Meissner, ein Journalist, der mit seiner Kollegin Heike Kleffner schon mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht hat. Etwas vorsichtiger formuliert Verena Schulze.
Das sind ja alles nur Einzelfälle, haben wir in den letzten Jahren sehr oft gehört. Das sind ein bisschen viele Einzelfälle, um es darauf alleine rückführen zu können.
Verena Schulze bildet als Politikwissenschaftlerin junge Polizistinnen und Polizisten aus. An der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.
Und es ist sicherlich mehr, als dass es ein Einzelfall ist. Es wird Strukturen, Elemente von Strukturen geben, die das unterstützen, die ich jetzt nicht im Einzelnen benennen kann, wo ja auch Studien tatsächlich noch dran sind, das zu identifizieren. Aber was wir, glaube ich, ganz klar festhalten können, ist, dass es sich nicht nur um Einzelfälle handelt.
Es gibt rechtsgerichtete, autoritäre Milieus in der Polizei.
Das ist die Einschätzung von Raphael Bär. Er lehrte und forschte bis vor kurzem an der Akademie der Polizei Hamburg.
Wie verfestigt das ist, wissen wir nicht. Ich neige dazu zu sagen, das sind erstmal lockere Zusammenschlüsse, die sich temporär bilden und auch wieder auseinandergehen. Also von den Fällen der Spezialeinheiten mal abgesehen, haben wir es eher hier nicht mit verfestigten Strukturen zu tun. Aber wir wissen es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig genau. Wir können auch keine valide empirische Basis liefern, weil uns genau diese Forschungen immer verwehrt werden, namentlich durch die Personalräte bzw. durch die Gewerkschaften der Polizei, die überhaupt nicht wollen, gezielt nach der Frage suchen oder die Frage gezielt verfolgen, wie viel Rassismus gibt es in der Polizei?
Eine Frage, die die Öffentlichkeit schwer beantworten kann. Wir sehen nur die Fälle, die bekannt werden. Die Chatgruppe Idiotentreff auf einer Frankfurter Wache zum Beispiel mit zahlreichen, schockierenden, menschenverachtenden Postings. Jan Böhmermann hatte die Statistik dazu vorhin zitiert. Oder das Berliner Landeskriminalamt, bei dem jahrelang rechtsextremistische Straftaten unbearbeitet bleiben. Ein Mitarbeiter sich mit Rechtsextremisten trifft und austauscht. Verena Schulze besonders schockiert haben mehrere Chatgruppen in der Polizei in Nordrhein-Westfalen.
Weil das sehr nah ist an meiner beruflichen Realität. Ne?
Die Chats hießen zum Beispiel Secret Hitler Crew. Beteiligt waren vor allem auch junge Polizisten.
Die verlassen ja dann unsere Hochschule, sind, wie ich sie in der Regel wahrnehme, schon sensibilisiert und auch reflektiert. Und neben dieser Wahrnehmung, die man dann offiziell hat, bekommt man sowas mit. Und das lässt einen dann als Dozierende schon auch nachdenklich zurück.
Naja, besonders, ja, man kann durchaus sagen, geschockt und überrascht haben mich die Vorfälle im ersten Polizeirevier in Frankfurt. Nicht nur deshalb, weil ich selbst vor ganz vielen Jahren dort mal Dienst gemacht habe. Auch deshalb, weil das, was unter dem Rubrum Idiotentreff gepostet wurde, noch sehr viel mehr war als bloß rechtsgerichtetes Gedankengut oder rechtsextreme Sprüche. Da waren ganz viele zusätzliche Haltungen erkennbar oder Meinungsäußerungen, oft verpackt als Witz, die ja mindestens alle gemeinsam haben, dass sie so eine Art gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit dargestellt haben. sehr viel Witze über Behinderte, über Tote, also Witze in Anführungszeichen, ja. Und das hat mich schon erschreckt, weil ich immer dahinter gucken wollte, was sind das für Leute, die das machen, ja. Und was würde ich denn tun, wenn ich diesen Leuten auf der Straße begegnen würde, wenn ich auf deren Hilfeleistung angewiesen wäre, auf deren Schutz? Und die Frechheit und die Boshaftigkeit, mit der dort Witze über Minderheiten gemacht wurden, das hat mich schon erschreckt. Und ich sag's nochmal, das geht weit über Rassismus hinaus.
Wir haben auch nicht lange her den Skandal gehabt aus Mölln, Schleswig-Holstein, Kleinstadt dort. Da hat ein junger Polizist einen älteren Kollegen, ich weiß gar nicht, ob angezeigt, jedenfalls hat er es publik gemacht, dass der über 7 Jahre nationalsozialistische Symbolik verwandt, aber die haben weggeguckt, die haben nichts unternommen, die haben die Sache unter den Teppich gekehrt.
Zahlreiche Fälle also, die die Öffentlichkeit verunsichert haben. Auch konservative Politiker wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul wollen nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Wie weit verbreitet ist Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei?
Also wenn man das so ganz genau sagen könnte, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Ja, wir haben ja gar keine richtigen belastbaren Statistiken zu dem Thema. Stichwort Megavo-Studie, da ging es ja genau darum, im ersten Anlauf der Menschen, die das gefordert haben, rauszufinden, wie verbreitet ist rassistisches, rechtsextremes, antisemitisches Gedankengut bei der Polizei.
Zur Erinnerung. Vor ein paar Jahren wurde unter dem Stichwort Rassismusstudie ziemlich laut und kontrovers darum gerungen, wie und ob rassistische und rechtsextreme Einstellungen in der Polizei wissenschaftlich untersucht und erhoben werden.
Und da hat zunächst Horst Seehofer als damaliger Bundesinnenminister gesagt, so eine Studie will ich nicht haben. Und letztlich ist dann ein Kompromiss entstanden.
Das ist die eben von Matthias Meissner erwähnte Megavo-Studie. Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Vollzugsbeamten, lautet der programmatische Titel ausbuchstabiert. Ein erster Zwischenbericht der Untersuchung liegt bereits vor.
Das ist natürlich ein Stück weit ein Kompromiss, dass man jetzt sagt, man forscht nicht nur zu Extremismus und Rassismus in der Polizei, sondern man stellt es auf etwas breiteren Boden, nämlich dass man Berufserfahrungen, Gewalterfahrungen mit hinzunimmt. Es ist aber eine bundesweite Studie, was ich sehr begrüße. Der Rücklauf ist im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Forschung auch vertretbar und ich bin eigentlich froh, dass es sie gibt. Die Einschätzungen haben mich jetzt erstmal nicht besonders überrascht, muss ich sagen, aber sie sind natürlich darum nicht unbedenklich, sondern bedenklich dahingehend, dass ja gerade die Anforderungen an Personen in Sicherheitsbehörden besonders hoch sind.
Aber was rausgekommen ist, muss schon auch wehtun, wenn man den gesamten Duktus dieser Untersuchung sieht, wie vorsichtig da auch gefragt wurde und wie viele Möglichkeiten gelassen wurden zu mittleren Positionen. Und dass vor allen Dingen nicht nur die Vollzugspolizei gefragt wurde, sondern immer der gesamte Apparat. Ja? Dass auch Verwaltungsangestellte mit eingeflossen sind und so weiter, das verzerrt ja eigentlich die Bilanz doch sehr. Aber unter diesen Umständen, zum Beispiel die Frage nach den autoritären Dispositionen, dass dort 10% gesagt haben, ja, ich bin für autoritäre Führung, also die sich explizit dazu bekannt haben, dass aber über 50% wankelmütig waren, ja, und in der Mitte blieben, beziehungsweise dass nicht klar war, in welchen Situationen sie dafür oder dagegen sind. Das heißt, wir haben über 60% von Menschen in der Polizei, die geantwortet haben, auf die man sich, was die demokratische Resilienz betrifft, überhaupt nicht verlassen kann. Und das sollte eigentlich die Alarmglocken klingeln lassen. Ne?
Die Polizei ist unsere Exekutive. Sie ist mit einer Waffe ausgestattet. Sie muss für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgen im Auftrag des Staates. Und da muss man sich über 100%ig darauf verlassen können, dass man sich auf dem Boden der Rechtmäßigkeit unseres Staatsverständnisses, insbesondere der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Werteverständnisses bewegt. Also ich halte gar nichts davon zu sagen, die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das ist eine These, die ich nicht teile. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum nicht. Die Anforderungen sind höher, der Ausbildungsgrad ist ein anderer als des Durchschnitts. Die Menschen sind jung, körperlich belastbar. Also man muss ja als Polizeibeamter oder zukünftiger besondere Voraussetzungen erfüllen und die Polizei ist deshalb kein Spiegelbild der Gesellschaft.
Warum also immer wieder diese Vorfälle in der Polizei? Ein Argument, das von den Gewerkschaften der Polizei oft vorgebracht wird, Jobfrustration, Überforderung, zu viele Überstunden.
Das würde mir jetzt nicht reichen zu sagen, das ist ein bisschen Frustration im Job. Ich kann das auch nicht empirisch belegen. Was wir aber sagen können oder was man im Moment versucht hat festzustellen, dass gerade im fortlaufenden Berufsalltag, wenn Fortbildungen weniger werden, wenn mehr Berufserfahrung dazu kommt, möglicherweise die Gefahren größer sind, dass man sich nicht mehr kritisch in seiner Haltung reflektiert. Das ist eine Hypothese. Ja, ich kann Ihnen das jetzt nicht durch irgendwas belegen, aber das würde natürlich dafür sprechen, nicht, dass man zunehmend frustriert ist und aus der Frustration heraus dann extremistisch wird, sondern dass man tatsächlich über den Weg in der Praxis möglicherweise zu wenig Unterstützungsangebote, zu wenig Reflexionsangebote bekommt, um das alles, was die Einstellungen und Werthaltungen in einem Menschen so prägt, nochmal auf entsprechenden Boden zu setzen. Sowas wie Supervision beispielsweise könnte man sicher viel öfter gebrauchen, auch unabhängig davon, was für konkrete Erfahrungen man im Berufsalltag gemacht hat. Denn, wenn ich das eben ergänzen darf, Polizistinnen und Polizisten sind ja in der Regel nicht mit den Durchschnittspersonen im Alltag konfrontiert, sondern die müssen mit harten sozialen Problemen umgehen. Sie müssen werden mit Menschen konfrontiert, die in Extremsituationen sind. Und das hinterlässt einfach Spuren, die sicherlich aufgearbeitet werden müssen.
Was Verena Schulze hier anspricht, wird als Praxisschock diskutiert. Studien zeigen, dass Polizistinnen und Polizisten nach einigen Jahren im Berufsalltag eher zu extremen rechten oder demokratiefeindlichen Aussagen neigen, als die jungen Kolleginnen und Kollegen, die noch in Ausbildung sind.
Ich kenne einige jüngere Menschen in der Polizei, die nach ihrem ersten Einsatz in der Praxis an sich selbst beobachtet haben, wie sie verhärten, wie sie anders denken, wie sie anders reden vor allen Dingen, wie sich ihr Menschenbild verändert. Das sind natürlich schon die Sensibleren, ja, die merken, mit mir passiert hier was, das hätte ich mir früher von mir nicht geträumt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir schon nach strukturellen und nach kulturellen Bedingungen schauen. Wenn Sie zum Beispiel bestimmte Arbeitsaufträge haben, entwickeln Sie ein anderes Gedankengut und andere Haltungen als in anderen Konstellationen. Und damit sind wir eben bei diesen strukturellen Determinanten von Rassismus. Wenn ich Menschen in eine Arbeitsgruppe binde, in der es nur um Sieg und Niederlage geht, wo es immer nur um Dominanz geht, wo es vielleicht nur um Abschiebungen geht, wo es nur um prekäre Arbeitsverhältnisse geht, dann muss ich mich nicht wundern, dass dort solche Haltungen auch leichter entstehen, die menschenfeindlich sind. Ja, man muss kein Rassist werden in der Polizei aus strukturellen Gründen. Nein, aber es sind oftmals Situationen, in denen sich Dinge entwickeln können. Und jetzt kommt mein Hauptargument. Es gibt eben wenig Strukturen und auch eine gering ausgeprägte Kultur des Entdeckens und des Abstellens solcher Umtriebe. Also es wird sehr viel toleriert, was Sprüche angeht, ja, was Starksprüche angeht. Da wird oft gesagt, naja, wir arbeiten hier halt auch in einem besonderen Feld, da muss man schon mal das eine oder andere ertragen, das kann man informell lösen. Ja, also die Entdeckungswahrscheinlichkeit oder das Entdeckungsrisiko ist in der Polizei relativ gering, dass solche Konstellationen auch frühzeitig beobachtet werden und auch, dass da interveniert wird.
Also definitiv ist eine andere Fehlerkultur notwendig.
Es ist zumindest keine Fehlerentdeckungskultur oder Fehlernutzungskultur. Das kann sich die Polizei auch gar nicht leisten, weil viele dieser Fehler strafrechtlich relevant sind. Und manche sind auch irreversibel. Wenn Sie an Schusswaffeneinsatz denken, dann kann man nicht einfach Fehler nutzen. Ja, also wir haben eine ganz lange Tradition der Fehlervermeidung in der Polizei und der Fehlerfreiheit in der Polizei. Das sind die wichtigen Energien, die in die Arbeit fließen, eben keine Fehler zu machen. Und wenn sie passieren, deren Ausmaß zu minimieren. Deswegen ist mir völlig klar, dass man nicht hingehen kann und sagen, wir haben jetzt zum Glück einen Fall entdeckt hier von Rassismus und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, um grundlegend darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen.
Es gibt einfach Dinge, die Polizei nicht öffentlich machen kann, weil sie sonst ihre Aufgaben nicht entsprechend wahrnehmen kann. Ich bin keine Polizeibeamtin, aber es gibt sicherlich bestimmte Einsatzlagen, wo man einfach nicht transparent an die Öffentlichkeit gehen kann, sondern wo taktische Überlegungen eine Rolle spielen, dass man das erstmal intern klärt. Und ich möchte nicht ausschließen, dass das auch auf andere Felder sich überträgt, ohne einen gewissen Vorsatz.
Verena Schulze kritisiert auch deutlich eine oft fehlende Transparenz und Offenheit in der Polizei, sich Fehlern zu stellen. Kritik wird dann häufig mit harschen Worten und dem Vorwurf eines Generalverdachts von Politikerinnen und den Gewerkschaften zurückgewiesen. Der Journalist Eiko Kempen sprach sogar davon, die Polizei werde durch diese Sicherheitslobby gegen Kritik immunisiert. Ein Phänomen, das auch Raphael Bär beobachtet.
Also es gibt ein deutliches Arbeitsbündnis zwischen beispielsweise Behördenleitungen oder auch politisch Verantwortlichen von den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften springen immer sofort in die Bresche, wenn irgendwie Kritik geäußert wird, ja, und übernehmen dann den Part der Zurückweisung. Meistens polemisch. Ja, es gibt diese blaue Wand oder die Thin Blue Line, wie man auch sagen kann. Also eine Gemengelage, eine Phalanx von Kritikabwehr. Und das wiederum ist für mich ein Element, ein deutliches Element, also diese Zurückweisung von Kritik oder die Nicht-Einsichtsfähigkeit, ist ein deutliches Element des zunehmenden Autoritarismus in der Polizei. Und das scheint mir mindestens genauso ein großes Problem zu sein, dass sich die Polizei als zunehmend Kritik zurückweisend erweist und da monopolistisch darauf beharrt, dass sie im Recht ist. Und das ist ein Ausdruck von autoritärer Grundhaltung, einer autoritären Dynamik, die meines Erachtens auch im Moment wieder deutlich zunimmt.
Wir haben es zum Beispiel damit zu tun, dass die AfD ja ganz gezielt sich anbiedert, möchte ich fast sagen, als parlamentarischer Arm von Polizei und Bundeswehr, dass Menschen, die in der Polizei oder der Bundeswehr sind, aufgefordert werden, sich bei der AfD zu organisieren. Da gibt es ein kleines Bändchen von AfD-Politikern. Die AfD ist bekanntermaßen nicht verboten. Im Moment zwar in 3 Bundesländern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Aber auch das reicht noch nicht aus, um einem Polizisten zu verbieten, Mitglied der AfD zu werden. Ja, es gibt eben auch das Bemühen von rechtsextremen Kreisen, an die Polizei ranzukommen. Und dann kommt noch dieses Persönliche hinzu. Menschen, die, ich sage mal, schwierige Weltbilder haben, vielleicht haben die auch so ein besonderes Interesse, einen Job zu übernehmen, wo sie an Waffen kommen. Ja? Und das macht das ja nochmal extra gefährlich. Es geht ja nicht nur um Chats. Ja? Es geht ja darum, dass zum Teil Waffenarsenale beiseite geschafft worden sind, um sich auf einen Tag X vorzubereiten und die Demokratie aus den Angeln zu heben.
Doch es gibt auch zunehmend die anderen, Polizistinnen und Polizisten, die auch öffentlich gegen Rassismus und Diskriminierung ihre Stimme erheben.
Wenn man das mit den Stimmen mal weiterführt, das bräuchte halt ein Chor, ja, und keine Solisten. Und im Moment sind die kritischen Stimmen häufig Solisten, die sich aus welchen Gründen auch immer exponieren, die sich aus der Deckung wagen und die auch riskieren, von den Kollegen dann geschnitten zu werden. Ja, heute nennt man das Mobbing. Das ist ja das, was ich in meinem Cop-Culture-Konzept eigentlich im Kern festgestellt habe, dass es immer schwer ist, sich gegen den Strom zu verhalten, dass es schwer ist, Kollegen sozusagen zu sanktionieren, anzuzeigen, zu melden, sich kritisch zu äußern, weil man dann Gefahr läuft, isoliert zu werden. Also es geht nicht um das Ausmaß derer, die jetzt tatsächlich verfestigte rassistische Positionen haben, sondern es geht um die große Zahl derer, die nichts dagegen tun, die es gewähren lassen, die dem Raum geben, die schweigen, die eben kein Rückgrat beweisen, Demokratie theoretisch gesehen.
Matthias Meissner beobachtet noch ein weiteres Problem. Oft, so Meissner, werde Fehlverhalten nicht schnell genug und nicht deutlich genug sanktioniert. Sein Beispiel der Frankfurter Polizeiskandal, also die extrem rechten und menschenfeindlichen Chats, an denen sich hier gleich am Anfang ein Böhmermann abgearbeitet hat. Verdächtigt wurden Beamten dieses Frankfurter Reviers auch Drohschreiben an bekannte Politikerinnen und Künstlerinnen, Journalistinnen unter dem Kürzel NSU 2.0 verschickt zu haben. Unter anderem Morddrohungen gegen die Familie der Anwältin Seda Bashar Yildiz.
Was es mit ihr macht, dass das bei der Aufklärung so irrsinnig mühselig ist und letztlich ergebnislos, sind ja erst vor wenigen Tagen die Ermittlungen gegen den Frankfurter Polizisten Johannes S. eingestellt worden, der im Kontext mit dem NSU 2.0-Skandal verdächtigt worden ist. Und Seda Bashar Yildiz sagt dazu, es ist einfach nur noch frustrierend, konsequent, konsequenzenlos. Und bei ihr führt das dazu, dass sie eigentlich gar keine Lust mehr hat, sich zu dem Thema zu äußern. Und das ist so traurig wiederum, dass dann wichtige Stimmen, die Warnrufe aussprechen, fehlen.
Hat sich in den vergangenen Jahren seit der Häufung der öffentlich gewordenen Skandale etwas getan in der Polizei?
Ich würde gerne im Präsens bleiben, es tut sich was. Es tut sich in meinem Bundesland viel im Hinblick auf eine Veränderung von Aus- und Fortbildungsformaten, von neu geschaffenen Positionen oder Strukturen, die tatsächlich an einem transparenteren Umgang mit Fehlern, mit Problematiken wie Rassismus und Extremismus arbeiten. Ich nehme da wahr, dass sich was tut, dass auch die Sensibilisierung gegenüber bestimmten Verhaltensweisen gewachsen ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Weg noch auch lang ist.
Hier vielleicht mal eine persönliche Erfahrung auf einer großen Tagung zum Rechtsextremismus. Da habe ich mit Polizistinnen und Polizisten gesprochen, die genau dort zum Thema Rechtsextremismus auf der Tagung waren. Also sicherlich eine gewisse Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Thema mitbringen. Die erste Führungskraft, die ich angesprochen habe, antwortete mir auf die Frage, wie sie in ihrem Zuständigkeitsbereich Rechtsextremismus wahrnimmt. In meinem Bereich ist das kein Problem.
Die erste Stufe war, bei uns gibt's das nicht. Ja, bei uns gibt es insgesamt nicht. Das sind Einzelfälle. Das ist kein Organisationsproblem. Die zweite Stufe, auf der wir uns jetzt offenbar häufiger befinden, wenn man mit Führungskräften spricht, ist, ja, das ist ein Polizeiproblem, aber nicht bei mir. Ja? Und dieses nicht bei mir ist auch eine relativ hermetische Abriegelung von Verantwortung und von Problemdruck, von Problemsicht, weil man sagt, mein Laden ist sauber. Ja? Und genau das ist ja auch eines dieser Elemente von der inoffiziellen, aber auch der offiziellen Polizeikultur, den eigenen Laden sauber zu halten. Ja? Und eben nicht verantwortlich zu sein für die gesamte Organisation, für die gesamte Polizei.
Was kann man tun? Ich glaube, wir könnten uns mal einzelne Faktoren herausgreifen, die wichtig sind. Erstmal zu sagen, dass man natürlich bei der Ausbildung direkt beginnend einen Boden bereitet, tatsächlich auch anzusprechen und zu verdeutlichen, wie sich das äußern kann. Auch das ist was Kognitives, also tatsächlich Wissen. Auf der anderen Seite denke ich, dass das viel auch mit einem Transfer dann zu tun hat. Dieses Wissen, was ich theoretisch vermittle, wo finde ich das in meinem Alltag? In welchen Situationen kann sich das äußern? Und was heißt das dann für mich als Polizistin und Polizist? Was muss ich daraus schlussfolgern? Was muss ich tun? Und da ist es sicherlich wichtig, noch andere Ebenen als nur den Verstand anzusprechen. Sowas wie teilnahmeorientierte politische Bildung, dass man Gedenkstätten besucht, ist jetzt nichts Neues im klassischen Sinne, aber das vielleicht vermehrt tut, über biografische Geschichten, biografische Annäherungen an Polizeibeamte, zum Beispiel in der NS-Zeit, um die Rolle der Polizei im Holocaust und im NS-Regime zu verdeutlichen und so eine Sensibilisierung für die Entwicklung im Jahr 2024 zu erzeugen. Also tatsächlich unterschiedliche Formate der politischen Bildung. Letztes Beispiel dazu, die Begegnung mit Zivilgesellschaft halte ich für sehr wichtig, weil zivilgesellschaftliche Akteure eine andere Perspektive auf Problemlagen haben als Polizistinnen und Polizisten, wo man diese Begegnung initiiert, um so etwas zu erreichen wie Irritation. Also das ist ein ganz zentraler Begriff, dass man sich in der Polizei irritieren lässt durch andere Perspektiven und so seinen eigenen Alltag hinterfragt.
Wie Verena Schulze vorhin schon vorgeschlagen hat, regelmäßige Supervision für die Polizistinnen und Polizisten auf der Straße. Regelmäßig Raum für Reflexion. Auch Raphael Bär begrüßt das.
Also man sieht die jungen Leute, die nach der Ausbildung in die Praxis gehen, mehrere Jahre nicht mehr in Fortbildungszusammenhängen. Also solche Fortbildungen, die auch reflexive Prozesse beinhalten. Ja, nicht, ich meine jetzt nicht Technik oder sowas, sondern Fortbildungen, wo man ins Nachdenken kommt, wo man sowas machen kann wie Supervision oder Praxisreflexion. Da sehen wir die jungen Leute eben jahrelang nicht mehr. Das halte ich für verkehrt und falsch und schwierig. Ich habe in diesem Zusammenhang auch vorgeschlagen, wir müssten das modulartig stark verändern, dass man immer wieder den Menschen die Möglichkeit gibt, aus ihren Praxisverhältnissen kurz mal auszusteigen, nachzudenken, vielleicht darüber zu erzählen, was passiert, sich selbst zu beobachten. In Nordrhein-Westfalen ist es zumindest im Grunde angedacht worden oder vom Innenminister angekündigt worden, dass man jetzt mehr Supervision einführen will. Das ist kein Allheilmittel, aber es ist eine Möglichkeit, um Menschen, die in belastenden Situationen arbeiten, zu entlasten, indem sie vielleicht mit anderen darüber nachdenken, was ihnen selbst passiert.
Immer wieder klingt es an. Der Polizeialltag, aber auch die oft bestehende Polizeikultur schaffen noch häufig ein Klima, in dem eine Radikalisierung nicht ausgeschlossen werden kann. Verena Schulze setzt auf die Zukunft. Die jungen, oft gut ausgebildeten, meist sogar studierten Generationen in der Polizei.
Wenn ich jetzt mal meinen Ruhrgebietsstudienort begucke, da erlebe ich durchaus viel Vielfalt. Ich erlebe sowohl weibliche als auch männliche, als möglicherweise divers gelesene Personen, die die Ausbildung für den oder das Studium für den Polizeidienst machen. Viele Personen auch mit geschichtlichen, kulturellen Hintergründen, die nicht in mehreren Generationen im Ruhrgebiet aufgewachsen sind. Und wenn man sich über Themen wie Racial Profiling, Migration und Integration unterhält, wird deutlich, dass da durchaus ein Erfahrungsschatz ist, der divers geprägt ist. Und ich glaube, das sollte uns auch so ein bisschen hoffen lassen, nicht naiv, auf gar keinen Fall, aber schon etwas hoffen lassen, dass das über die Jahre auch seinen Teil, nicht alleinig, aber seinen Anteil zu einer Veränderung der Organisationskultur beitragen kann. Und ich nehme schon wahr, dass diese ganzen öffentlichen Diskussionen um polizeiliches Handeln, um Ausbildungsveränderungen da auch einen Wandel anstoßen. Aber sowas ist natürlich beharrlich. Ne? Strukturen, die über Jahrzehnte wachsen, wandeln sich nicht innerhalb von 2 Jahren.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Polizei ist kein Selbstzweck. Sie soll der demokratischen Kontrolle unterliegen. Unabhängige Polizeibeauftragte, an die sich Bürger und Bürgerinnen wenden können, sind ein Versuch, hier mehr demokratische Kontrolle einzuführen.
Das geht mit allen Innovationen so, wo sozusagen sich Zivilgesellschaft beteiligen will an der Kontrolle auch des Staates, dass das mit hohen moralischen Implikationen zurückgewiesen wird. Ja, es geht euch nichts an, wir kontrollieren uns selbst, wir sind rechtsstaatlich genug gesichert und so weiter und so fort. Das ist im Moment stark zunehmend. Das empfinde ich als sehr stark zunehmend und auch als sehr problematisch, weil damit Kontrolle des Staates nicht mehr gewährleistet ist. Und es geht ja um Folgendes. Es geht ja nicht um Generalmisstrauen oder um Generalvorwürfe, sondern man muss einfach davon ausgehen, dort, wo viel Macht konzentriert ist und wo eine große Monopolstellung auch von Durchsetzungsfähigkeit, von Gewaltfähigkeit vorhanden ist, da ist auch der Missbrauch nahe.
Was Raphael Bär hier immer wieder aufzählt, sind keine persönlichen Ursachen einzelner Polizistinnen und Polizisten, sondern ganz viele Ursachen, die darauf zurückzuführen sind, wie die Polizei organisiert ist, wie sie arbeitet. Zu Beginn hat er ja die Frage nach strukturellen Problemen verneint. Daher nochmals die Nachfrage: Sind das, was er anführt, nicht alles strukturelle Ursachen für Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei?
Um es ganz deutlich zu machen, ich glaube, es gibt strukturelle Dispositionen, die zum Beispiel abweichendes Verhalten in jeder Form ermöglichen. Darunter zählt auch Rassismus, da zählt auch Diskriminierung, auch Sexismus, auch Alkoholismus, alles Mögliche. Das sind Dispositionen, aber es sind nicht die Strukturen. Die Strukturen sind nicht deterministisch zu sehen, dass man nicht anders kann als, sondern es sind Dispositionen, also Möglichkeitsräume, in denen solche Entwicklungen möglich sind.
Was Raphael Bär beschreibt, meint: Rassismus, extrem rechte Einstellung, Sexismus kann in der Polizei durch die Bedingungen im Polizeialltag verstärkt werden, sogar hervorgerufen werden. Es ist keine Zwangsläufigkeit, natürlich nicht, aber eine strukturelle Anfälligkeit. Kann, nicht muss also. Es gibt unterschiedlichste Vorschläge, die auch durch Gesetz einen Wandel in der Polizei bewirken könnten. Ein schärferes Disziplinarrecht, bessere parlamentarische oder zivilgesellschaftliche Kontrolle. Eine Maßnahme hält Raphael Bär für besonders sinnvoll.
Eine ganz wichtige Komponente wäre endlich, den Volksverhetzungsparagrafen zu ändern für Polizeibeamte und die Öffentlichkeit daraus zu nehmen. Denn wir haben es im Moment mit einer nicht erklärbaren Situation zu tun, dass der Tatbestand der Volksverhetzung nur ein Tatbestand ist, wenn sozusagen die Öffentlichkeit tangiert ist. Ja? Wenn das in der Chatgruppe ist, in der Dienstgruppe, die geschlossen ist, dann kann ich Hitlergrüße und sonst irgendwas, ich kann rumkrakeelen, wie ich will. Es wird kein Volksverhetzungstatbestand, weil die Öffentlichkeit nicht berührt ist. Das ist eigentlich nicht vermittelbar. Ja? Dass der eine Polizist als Sieger vom Platz geht, dass der gar nicht angeklagt wird, weil er sagen kann, ich habe doch nur mit meinen 5 Leuten hier in der Dienstgruppe gechattet, das hat niemand anders gesehen. Und der andere wird angezeigt, weil er auf der falschen Demo ein Herzchen gezeigt hat.
Die Bestandsaufnahme fällt also durchaus kritisch aus. Wie also weiter?
Ich bin ein grundoptimistischer Mensch und deswegen will ich mir die Hoffnung nicht nehmen lassen, dass Warnrufe auch wirklich zu etwas führen. Das, was wir jetzt erstmal tun, ist erstens Warnrufe zu verbreiten und zweitens die verschiedenen Lösungsansätze zur Diskussion zu stellen.
Ich wünsche mir tatsächlich eine reflektierte Polizei und das ist letztendlich auch etwas, was wir uns zum Ziel gesetzt haben im Bundesland NRW, indem wir gesagt haben, wir machen den Einstieg über den Bachelor. Ein Studium setzt ja ein gewisses Grad an Reflexion voraus. Und dieses Leitbild einer kritischen, reflektierten Bürgerpolizei, die ja auch serviceorientiert, sozialorientiert arbeitet, natürlich auf dem Boden unseres Grundgesetzes, das würde ich mir wünschen.
Das war Folge 6. Einzelfall, Einzelfälle oder strukturelle Probleme? Rechtsextremismus in der Polizei. Von Philipp Schnee. Diese Folge ist Teil des Podcasts Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de/rex24-podcast.